Liebe Gäste, Freunde, liebe Geschwister, es ist schön, dass wir heute hier zusammen sein können. Und es ist schon zum Ausdruck gebracht worden, dass wir uns freuen darüber, dass wir die Möglichkeit haben, Gottes Wort zu hören, in Gottes Wort zu lesen, was leider heutzutage für viele Menschen nicht selbstverständlich ist, weil sie diese Freiheiten nicht haben. Und das ist auch schon ein Problem gewesen in den Anfangszeiten der Gemeinde. Auch da war es nicht überall möglich, Bücher aufzuschlagen und nachzulesen, sondern da war man darauf angewiesen, was die Augenzeugen, damals die Jünger, von ihrem Herrn Jesus erzählt haben, was sie berichtet haben, was sie erlebt haben, was er ihnen aufgetragen hatte. Und es war abzusehen, dass diese Männer irgendwann alt sind, sterben werden, wenn sie es denn erleben oder vorher hingerichtet wurden als Märtyrer. Und so gab es Menschen, die haben aufgeschrieben, was sie gesagt haben. Und das wurde zusammengefasst und das haben wir in unserer Bibel und darum können wir darin lesen. Und einen solchen Bericht, den wollen wir uns einfach heute anschauen. Das ist ein Bericht, den Markus berichtet. Markus, also Johannes Markus, so wird er ja genannt, war ein Begleiter oder auch ein Dolmetscher von Petrus. Markus sprach vermutlich die damals üblichen Sprachen und konnte dem Petrus also helfen in der Übersetzung im Griechischen, ja, vielleicht auch im Lateinischen, ich weiß es nicht. Jedenfalls nimmt man an, dass der Petrus in Rom gewesen ist, der Markus war mit dabei und hat für die römischen Christen die Reden des Petrus übersetzt. Und als abzusehen war, dass Petrus, ja, gefangen genommen werden wird, hingerichtet werden wird, war es ein Anliegen der Gemeinde in Rom, diese Worte nicht irgendwo zu verlieren. Und so hat Markus sie aufgeschrieben. Markus hat also aufgeschrieben, was er von Petrus gehört hat, sodass seine Worte wirklich authentische Worte sind und wir an seiner Zuverlässigkeit keinen Grund haben zu zweifeln. Das Einzige, was Kommentatoren dem Markus ein bisschen vorwerfen, dass sie sagen, ja, die zeitliche Reihenfolge, die stimmt nicht ganz, aber das ist nicht unser Problem und nicht unser Thema, weil wir auch die anderen Evangelien haben, wo wir vergleichen können. Wir sind, so beschreibt er uns eine Situation, im galiläischen Bergland. In der Nähe von Kapernaum, am See Genezareth, wenn ihr vielleicht die Karte vor Augen habt, dieses langgestreckte Land Israel, oben in der oberen Grenze, da war der See Genezareth, dort lag also auch die Stadt Kapernaum, dort war Galiläa, dort war dieses galiläische Bergland. Und dort war Jesus unterwegs und war tätig und die anderen Evangelien berichten uns, dass er da mit vielen Leuten auf einem Berg war und sie haben zugehört und er hat ihnen gepredigt und er hat ihnen vom Reich Gottes erzählt. Und wenn wir in unserer Bibel nachgucken, dann finden wir eine große Überschrift über diesen ganzen Komplex. Das heißt die Bergpredigt, weil sie auf einem Berg war. Und dann, als er vorbei, also zu Ende war, als diese Rede vorbei war, da geht er dann runter natürlich, geht wieder zurück. Und die Leute, die da erstaunt zugehört haben und die da begeistert gewesen sind, die gehen mit und haben seine Nähe gesucht. Und wir lesen da im Evangelium, und die ganze Stadt stand an der Tür und alle haben zugehört. Wobei der Begriff Stadt wahrscheinlich ein bisschen anders definiert werden muss als heute. Da haben also nicht wie in Chemnitz 250.000 Leute vor der Türe gestanden, sondern vielleicht waren es 1.000, vielleicht waren es 2.000. Aber es waren alle. Die ganze Stadt. Und das war also erstaunlich. Und das war also so ein Gewusel und so ein Gewimmel, dass der Markus gesagt hat, das ist zu allgemein, da ist zu viel drin. Wir nehmen uns eine Lupe oder drücken auf die Zoom-Taste an unserem Computer, an unserem Bildbearbeitungsprogramm und holen uns eine Szene heraus. Aus diesem ganzen großen Gewusel holen wir uns eine Szene heraus. Und diese Szene, die wollen wir uns lesen. Und die schreibt Markus in seinem Evangelium im ersten Kapitel ab Vers 40. Also Evangelium nach Markus, Kapitel 1, Vers 40. Und es kommt ein Aussätziger zu ihm, zu Jesus, bittet ihn und kniet nieder und spricht zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er war innerlich bewegt und streckte seine Hand aus, rührte ihn an und spricht zu ihm, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm und er war gereinigt. Und Jesus bedrohte den Mann und schickte ihn sogleich fort und spricht zu ihm, sieh zu, sage niemand etwas, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen zu einem Zeugnis. Der aber ging weg und fing an, die Sache eifrig zu verkünden und auszubreiten, sodass Jesus nicht mehr öffentlich in die Stadt gehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten und sie kamen von allen Seiten zu ihm. Diesen Bibeltext, dieses Geschehen, wollen wir uns anschauen, vielleicht unter drei Gesichtspunkten. Zum einen, da kommt jemand, darf jeder kommen, kann jeder kommen, kommt jeder. Ausrufezeichen oder Fragezeichen. Der zweite Gedanke, der uns vielleicht beschäftigen wird, ist der, dass Jesus in seiner Barmherzigkeit Grenzen überschreitet. Barmherzigkeit überschreitet Grenzen, überspringt Grenzen. Das sind die Verse 41 bis 44. Und dann der letzte Vers, vielleicht unter der Überschrift, gut gedacht heißt nicht gut gemacht. Gut gedacht heißt nicht gleich gut gemacht. Die Situation, ich kann mir sie gut vorstellen, alle sind in Aufruhr und Aufregung. Da ist ein Lehrer, der erzählt was und die Menschen erleben Heilung und Hilfe. Und dieses Reden, dieses Informieren, dieses Gespräch erreicht diesen Aussätzigen. Wir haben das ja, wenn wir die Bibelstellen mal zuvor lesen, die Seiten zuvor, dann finden wir das, dass es immer wieder heißt, und die Kunde von Jesus breitete sich aus im ganzen Land. Da hat man drüber geredet und SMS verschickt und was weiß ich nicht alles, was man heute machen würde, damit alle informiert sind. Und in Windeseile erfährt es auch dieser Mann, der dort am Rand der Gesellschaft lebt. Das war sein Problem. Aussatz, denke vielen von uns ist bekannt, was damit auf sich hat. Aussatz galt in Israel als gesellschaftsunfähig. Aussatz hieß ausgestoßen sein. Das lesen wir im dritten Buch Mose. Mose hat dort sehr klar von Gott her definiert bekommen, was darunter zu verstehen ist. Vermutlich war es eine Hauterkrankung, die vielleicht an Schuppenflechte erinnert. So sagen es die Experten. Und diese Krankheit oder diese Erscheinung, die bewirkte, dass der Betroffene oder die Betroffene aus der Gemeinschaft, Lebensgemeinschaft ausgeschlossen werden musste. Wir wissen nicht ganz sicher, warum. Die einen sagen, Aussatz war ansteckend. Andere wieder sagen, das stimmt nicht, Es war nicht ansteckend. Weil da sehr viele Krankheitsbilder darunter zu verstehen sind. Ich habe, und das war mir eigentlich ganz erschreckend, lesen müssen, dass Aussatz, das was unter Aussatz definiert war, damals bei Mose, dass das entstehen konnte als eine ganz Hautkrankheit. Ich denke, mancher von euch weiß, wie schnell man sich durch irgendeine allergische Reaktion eine Hautkrankheit zuzieht oder eine Hautentzündung zuzieht. Aber es gab auch die Möglichkeit, dass durch Verletzungen, die man sich zugezogen hat bei der Arbeit, vielleicht im Umgang mit den Tieren oder auch im Kampf, dass daraus dieses Aussatzbild entstehen konnte. Oder auch durch Brandwunden. Da hat jemand helfen wollen, hat sich verbrannt. Und in dieser Wunde entwickelt sich zu diesem Aussatzsymbol. Es war also für die Menschen damals eigentlich ein ganz allgemeines Lebensrisiko, diesen Aussatz zu bekommen. Das war nicht irgend so was, was weit weg war und niemanden was anging. Es konnte jeden treffen. Und was mir auch neu war oder was ich gar nicht so sehr gesehen habe, Aussatz wurde nicht, eigentlich im Wesentlichen nicht als Strafe Gottes verstanden. Wir sind ja manchmal so schnell dabei, wenn jemand irgendwas hat, das ist Gottes Strafe. Das ist die Hand Gottes, die ihn jetzt trifft. Wir kennen vielleicht solche Begriffe, manchmal aus der Geschichte heraus, aus der Historie heraus. Das finden wir eigentlich so nicht in der Bibel. Eher so, dass es zum Alltag gehörte. Und Jesus sagte zum Beispiel, wisst ihr, als der Elisa Prophet war, das war 800 Jahre zurück, da gab es viele Aussätzige in Israel. Er sagte, nur einer wurde geheilt. Ich könnte euch jetzt fragen, wer damals geheilt wurde von Elisa. Es war Naaman, noch dazu ein Syrer, nicht einmal ein Israelit. Aber diese Bezeichnung, es gab viele Aussätzige. Es gab viele, die diese Not hatten. Und nur von ganz wenigen wissen wir in der Bibel, dass ihnen dieses Aussatzbild als Strafe Gottes zugewiesen wurde. Da war einmal die Schwester von Mose, die sich da aufgeregt hat, was da Mose alles sagt. Und sie könne das genauso gut sagen. Und da lesen wir in der Bibel, und Gott schlug sie mit Aussatz. Oder da lesen wir von dem Gehasi. Der Gehasi war ein Diener des Elisa. Und der war ein bisschen gierig, der wollte ein bisschen was haben. Und hat sich Dinge angeeignet, die ihm nicht zustanden. Und ihn hat Gott auch bestraft. Für diese Gier, für dieses gierige Verhalten, da sollst du jetzt aussätzig sein. Und dann gibt es noch ein Beispiel von dem König Usia. Der hat sich angemaßt, Dinge zu tun, die nur dem Priester zustanden. Die nur dem Priester im Tempel zustanden. Und Gott hat ihn auch mit Aussatz geschlagen. Sonst finden wir da eigentlich wenig oder keine weiteren Beispiele dazu. Interessant ist auch gewesen, dass die Aussätzigen nicht mal irgendwie körperlich krank sein mussten. Das war mir eine ganz interessante Sache vom Bild des Mose her. Der Naaman zum Beispiel, von dem ich schon gesprochen hatte, dieser Kriegsmann, der war aussätzig. Und der zog dann zu dem Propheten Elisa. Der war noch in der Lage, große Reisen zu machen. Der war ein Kriegsmann, der hat wahrscheinlich sogar noch Kämpfe geleitet. Der war dort am Königshof unterwegs, der war mit seiner Familie unterwegs. Es musste nicht sein, dass diese Leute auf allen Vieren gekrochen kamen. Später kam zum Bild des Aussatzes, nur um die Sache rund zu machen, noch das Bild der Lepra hinzu. Aber das kam viel später erst. Die Lepra, eine Krankheit, die war in Indien verbreitet und wurde wahrscheinlich erst so 600 vor unserer Zeit durch Soldaten, durch kriegerische Auseinandersetzungen in Israel eingeschleppt. Und dann gab es auch diese Krankheit und das war eine ganz böse Sache. Da gab es Verkrüppelungen, da gab es Organversagen. Diese Krankheit war ansteckend und diese Krankheit war eine richtige Krankheit und war auch tödlich. Was der Aussätzige jetzt hier hatte, in unserem Beispiel, Das wissen wir nicht. Ist uns nicht gesagt, aber nur einfach mal für euch, dass ihr wisst, was man darunter zu verstehen hat. Das Ergebnis war das gleiche. Egal was er hatte, Ausschluss aus der Wohn- und Lebensgemeinschaft, aus der Familie, Ausschluss aus dem Dorf. Diese Betroffenen mussten außerhalb wohnen und leben, wurden von der Familie schon versorgt. All die Tage, so weist es Mose an, da der Aussatz an der Person ist, soll sie unrein sein. Unrein ist er, allein soll er wohnen, außerhalb des Lagers soll seine Wohnung sein. Manche dieser Erscheinungen konnten chronisch werden. Und das war im Prinzip auch ein Todesurteil für diese Leute, dass sie trotz bester Gesundheit, in Anführungsstrichen, keinen Zugang mehr hatten zur Lebensgemeinschaft, zur Dorfgemeinschaft, zu den Gottesdiensten, zur Gemeinde, damals zur Gemeinde Volk Israel. Sie mussten draußen sein, ausgeschlossen sein, konnten nicht mehr rein. Zu diesem Ausgeschlossensein kam auch noch was anderes. Eine äußere Demütigung. Sie sollten zerrissene Kleider anziehen. Sie sollten sich die Haare nicht mehr kämmen und nicht mehr schneiden. Und sie sollten so eine Halbmaske tragen. Stellt euch die Carmen vor, wie sie hier vor uns stand, mit diesem Mundschutz. Da steht es, die Männer sollen ihren Bart verhüllen. Also ich würde jetzt, wenn ich das euch mal vorführen würde, hier stehen mit so einem Tuch bis hierher über die Nase, wird bloß meine Augen sehen und dann irgendein Riesenfitz an Haaren. Ein Bild, abstoßend, einfach abstoßend. Da ist mancher Obdachloser, dem wir begegnen, gepflegter und besser noch angezogen als diese Menschen, die dort sein mussten und so leben mussten. Dann musste er vor sich selbst warnen. Das ist ja nochmal demütigend. Ich bin nichts wert, ich bin nichts mehr. Sie mussten schreien, unrein, unrein, wenn jemand ihnen begegnet ist. Ich warne euch vor mir. Ich möchte keine Gefahr sein für euch. Für mir geht eine Gefahr aus. Haltet Abstand, kommt mir nicht zu nahe. Wisst ihr, könnt ihr euch das vorstellen, wenn ihr sagt, ich bin eine Gefahr für die Menschheit. Was das bedeutet, was das heißt. Und was damals für diese Menschen das Allerschlimmste war, sie waren unrein vor Gott. Sie waren soweit noch zusammen, konnten reden, alles machen, sehen, arbeiten auch vielleicht, aber sie waren unrein vor Gott und konnten nicht in die Gemeinschaft Gottes kommen. So wie wir so locker hintreten, wir sind die Gerechten, wir dürfen in den Tempel gehen, wir dürfen die Feste besuchen in Jerusalem. So war es diesen Menschen verwehrt. Wie der Sünder, der Zöllner da im Tempel steht und dann so ganz hinten steht und sich an die Brust schlägt und sagt, Herr, sei mir Sünder gnädig. Ganz hinten. Und die waren ganz draußen. Nicht mal nur ganz hinten. Sie waren ganz draußen. Ganz weg. Und so ein Haufen Elend kommt hier zu Jesus. Er kommt einfach zu Jesus. Wissen nicht genau wo, ob das wahrscheinlich war, sogar vorm Ort, weil er nicht in den Ort reingehen durfte. Auf die Gefahr hin, dass man ihn verjagt, wie einen Hund mit Steinen wegscheucht. Er durfte sich den Leuten nicht nähern. Stellt euch das vor. Er hat aber diese gute Nachricht gehört, die Jesus gesagt hat, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Wer soll denn kommen, wenn nicht solche Leute, wenn nicht er? Ihr seid eingeladen, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und er kniet sich vor Jesus nieder und macht damit deutlich, ich bin der Hilfesuchende. Er steht nicht, so wie hier auf dem Podest, jetzt über euch. Nein, er kniet sich vor Jesus hin. Und da sagt er etwas, was ganz was ganz Eigenartiges ist. Er sagt, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Wenn du willst. Er sagt nicht, wenn du kannst. Ich weiß es nicht, ich habe was gehört von dir, aber sag mal, kannst du das auch? Kannst du mir helfen? Nein, diese Frage steht dem Aussätzigen überhaupt nicht. Wenn du willst, dann kannst du mich heilen. Und das sind wir am zweiten Punkt. Barmherzigkeit überschreitet, überwindet Grenzen. Gottes Barmherzigkeit, Jesu Barmherzigkeit überwindet meine Grenzen. Die Leute stehen da. Das war eine ganz kritische Situation. Sie gehen zurück, sie weichen zurück, weil sie Abstand halten. Und da steht Jesus da und vor ihm kniet dieser Mann. Und was macht Jesus? Er schickt ihn nicht weg. Er schickt ihn nicht weg. Er geht nicht auf Distanz. Bleib mal dort. Mit dir will ich nichts zu tun haben. 3 Meter Abstand, halt die Hand vor den Mund, wenn du hustest. Dass ich ja nicht angesteckt werde. Dass ich ja nichts abbekomme von dieser Unreinheit. Nein, wir lesen, und er berührte ihn. Jesus berührte ihn. Manche übersetzen, er umarmte ihn. Das war eine Unmöglichkeit. Das war ein Ding, was überhaupt nicht sein durfte. Jesus umarmte ihn. Und drückt damit aus, du bist mir wichtig, ich mag dich, ich liebe dich. Ich möchte die Nähe zu dir haben, du sollst die Nähe zu mir haben. Wir wollen zusammen sein. Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen zu suchen, er ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Der Sohn des Menschen ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wenn nicht diesen Mann, wen sonst? Wenn nicht den Unreinen, wen sonst? Als er einmal angefragt wurde, hat er gesagt, wisst ihr, die Gesunden, die brauchen keinen Arzt. Die Kranken brauchen ihn. Die Kranken brauchen ihn. Aber nun war da der Mensch gar nicht krank. Der war doch eigentlich, bis auf dieses Aussatzmal, was er vielleicht hatte, hat ihm doch gar nichts gefehlt. Was will er eigentlich? Was will dieser Mann eigentlich? Bitte mache mich rein. Ich habe alle 3 Evangelien angeschaut. Matthäus berichtet diese Gelegenheit. Lukas berichtet von dieser Geschichte. Markus berichtet es. Alle 3 übersetzen und beschreiben das Reden dieses aussätzigen Mannes. Mach mich rein. Nicht mach mich gesund. Mach mich rein. Da dachte ich, warum ist ihm das so wichtig? Er wollte wieder in die Gemeinschaft hinein. Es war ihm nicht wichtig, ob er vielleicht diese Hauterkrankung, was er hatte, verliert. Im Buch Mose steht, wenn das mal nachlesen will, ich finde das ganz interessant, im 3. Buch Mose steht das, im 13. Kapitel. Das ist mal interessant. Da ist die Möglichkeit, dass die Krankheit stehen bleibt, einfach stehen bleibt, nicht weitergeht. Und das ist ein Kriterium dafür, diesen Menschen wieder in die Gemeinschaft aufzunehmen. Also diese Heilung war nicht unbedingt zwingend notwendig. Wir wissen das jetzt nicht, was ihm also hier als Krankheit gefehlt hat. Aber deswegen spricht er von dieser Reinheit. Er will rein sein, er will in die Gemeinschaft wieder hinein. Das Ausgestoßensein, das war ihm das Problem. Er will dabei sein, Verantwortung übernehmen, für seine Kinder vielleicht, für seine Familie, für seine Eltern. Wir wissen es nicht. Man konnte unrein werden, nicht nur durch Aussatz. Es war nur ein Zeichen im kultischen Sinne, dieses Unreinsein. Man konnte durch Essen unrein, sich verunreinigen. Man konnte sich durch das Berühren von Verstorbenen verunreinigen. Eine Frau galt kultisch unrein nach der Geburt. Und das ist ja nun wirklich nichts Schlechtes. Also dieses Anliegen, des Reinseins müssen wir trennen, eigentlich von unserem körperlichen Befinden. Und was macht Jesus? Viele verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten gab es oder gibt es für diese Worte. Er war innerlich bewegt, schreibt unsere Elberfelder Bibel. Es jammerte ihn. Er hatte Erbarmen mit ihm. Er war von Mitleid ergriffen. Auf alle Fälle, er sieht ihn, er beachtet ihn, er nimmt ihn ernst und geht auf ihn ein. Und als Zeichen umarmt er ihn oder berührt er ihn. Und dieses Zeichen, dieses Symbolhafte, das bringt seine ganze Sendung zum Ausdruck. Damit macht er deutlich, ich bin gekommen, um diese Trennung, die da ist, zwischen rein und unrein zu überwinden. Jesus, der Reine, der Fleckenlose, so wird er uns beschrieben. Ich bin gekommen, um das zu überwinden, diese Unreinheit, die da ist, die euch trennt von Gott. Und darum diese Nähe, dieses Berühren, dieses Umarmen, das macht er ihm so deutlich. Wisst ihr, bei normaler Krankenheilung, wenn ihr mal vergleicht, bisschen in anderen Evangelien oder bei anderen Begebenheiten, da sagt Jesus oftmals nur ein Wort. Er sagt, sei heil, streck deinen Arm aus oder geh irgendwo hin oder Ferndiagnose, dein Knecht ist gesund. Das ist Heilung von Krankheit. Aber wenn es um das Reinwerden geht, da ist diese ganz enge Nähe zu Jesus wichtig. Da ist dieser ganz enge Kontakt zu Jesus wichtig. Und das war ihm wichtig, deswegen diese Sache. Ich möchte rein werden. Ich möchte rein werden, nicht gesund. Und Jesus sagt ganz klar, ich will, sei rein. Ohne großes Hin und Her. Ich will, sei rein. Nicht, na, wollen wir mal probieren, ob es klappt. Wollen wir mal sehen, ob es geht. Machen wir mal einen Test. So ein Testlauf, schauen wir mal, 3 Wochen, 4 Wochen. Bewährungszeit ist angesagt. Nein, Jesus sagt, wen der Sohn frei macht, der ist rein. Wen der Sohn frei macht, der ist rein. Wisst ihr, das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Hier steht, und sogleich wich der Aussatz von ihm. Das ist aber kein Automatismus. Es gibt eine andere Begebenheit, da geht es um 10 Aussätzige. Und zu denen sagt er, als sie ihn ansprechen und um Hilfe bitten, geht, zeigt euch den Priester. Und dann lesen wir in der Bibel, und während sie hingingen, während sie unterwegs waren, stellten sie fest, dieses Krankheitsbild ging weg. Ein Prozess. Auch das ist richtig und auch das steht in der Bibel und auch das ist nicht falsch. Ein Prozess der Heilung. Es gibt Dinge, die lassen sich sofort klären und werden sofort geklärt. Und es gibt Dinge, die brauchen Zeit. Aber ich muss auf dem Weg sein. Als sie auf dem Weg zu den Priestern waren, nicht als sie nach Hause schon gelaufen sind, da wäre es wahrscheinlich nicht passiert. Sie waren gehorsam auf dem Weg zu den Priestern. Gut gedacht ist nicht gleich gut gemacht oder blinder Eifer schadet nur. Das war der 3. Gedanke, mit dem wir uns beschäftigen wollten. Dieser Mann war sogleich gesund. So, und sogleich will er einsteigen und will vermutlich gleich bei Jesus bleiben, in seiner Nähe bleiben und in der Lobpreisband mitsingen, wie sie uns im 2. Kapitel beschrieben wird, im Vers 12. Und alle gerieten außer sich und verherrlichten Gott. Und da wollte er mitmachen. Da wollte er sofort dabei sein. Und was sagt Jesus zu ihm? Ganz unverständlich eigentlich. Er bedrohte ihn und schickte ihn weg. Nicht so bei Jesus kuscheln. Ah, das ist schön, das ist gemütlich, das ist Stimmung. Und da sind wir alle so unter uns. Nein, Er schickt ihn weg. Und das ist eine Sache, wo wir merken, dass geschenkte Freiheit, geschenkte Reinheit hier auch innerhalb einer Ordnung sich bewegen muss. Nicht einfach dann so eine rahmenlose, zügellose oder unbegrenzte Freiheit ist. Auch wenn Jesus sagt, wen ich frei mache, der ist frei. Das heißt nicht, dass alles nun erlaubt ist und alles gut und alles richtig ist. Es gibt eine Ordnung und an die hält sich unser Herr Jesus. Und zwar sagt er, sondern geh hin, erstmal sage niemandem was, und dann geh hin zu dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hatte, zu einem Zeugnis. Die Priester waren damals die Gesundheitspolizei. Und denen oblag es zu beurteilen, war jemand unrein, dann wurde er aus der Gemeinschaft ausgeschlossen, nach einem Prozedere. Und denen oblag es auch zu entscheiden, jawohl, er kann wieder aufgenommen werden in die Gemeinschaft, in die Gemeinde. Und bis dahin, wahrscheinlich bis zu dieser offiziellen Rehabilitation durch die Priester, sollte er schweigen, weil er offiziell noch nicht rein war. Es war nämlich nicht so einfach. Da war einiges auf sich zu nehmen. Er musste nach Jerusalem laufen, von Galiläa nach Jerusalem. Das waren locker 4 Tage, die man laufen musste. Dann, wenn ihr Mose nachlest, musste er 7 Tage dort warten, beim Priester, in der Nähe des Priesters. Dann, wenn der Priester festgestellt hat, jawohl, es ist alles in Ordnung, dann musste er Opfertiere bringen. Das waren 3 Lämmer. Ich kann das jetzt nicht einschätzen, wie hoch der Wert gewesen ist, was er da geben musste. Es steht nur dort, wenn jemand arm war, dann sollte er nur 1 Lamm nehmen. Also da musste richtig was eingesetzt werden. Und dann musste er sich auch äußerlich verändern. Klar, wenn wir sagen, jemand, der so in zerlumpten Kleidung rumläuft, da ist ja froh, wenn er sich verändern kann, wenn er es endlich wieder mal ordentlich waschen kann. Aber das war eigenartig. In der Bibel steht, waschen, anziehen ist klar. Er musste sich die Haare abscheren. Der Mann musste sich den Bart abschneiden und die Augenbrauen rasieren. Guckt euch mal einen Spiegel an und stellt euch vor, da ist alles weg. Wisst ihr, wie der aussieht? Der erschreckt vor euch selber. Das war die Vorschrift, das musste er machen. Und damit war er auch gekennzeichnet, weil das normalerweise ein Bild der Schande war, wenn jemand so rumlief, der kahlrasiert war. Und du wurdest dann gefragt, was ist mit dir? Was ist los? Und dann musstest du bekennen, ich war unrein und bin jetzt rein. Du konntest bekennen und musstest bekennen, ich war ausgeschlossen, das war mein Los. Aber jetzt darf ich wieder dabei sein. Leiden um Jesu Willen vielleicht, könnten wir das sagen. Aber in diesem Zusammenhang ist mir aufgefallen, dass wir auch manches da, vielleicht in manchen Punkten, auch Schuld auf uns geladen haben. Damals waren die Priester die Verantwortlichen, die wichtigen Leute, die Entscheidungen mussten. Heute ist die Gemeindeleitung. Brüderstunde. Und wir haben leider in letzter Zeit, das ist mir so bewusst geworden, einfach durch dieses Nicht-Einhalten von dieser Zeit, Jesus hat Menschen rein gemacht. Das war unbestritten, der Mann war rein. Aber die Gemeinde, die Priester mussten das beurteilen. Die Gemeindeleitung muss das beurteilen. Und da vergeht auch ein bisschen Zeit. Und da muss eine Veränderung sichtbar werden auch. Hier erstmal an dem Mal selber, an der Kleidung. Da muss was spürbar werden. Und ich denke, da haben wir auch vielleicht Schuld auf uns geladen. Ich stelle mich da selbst mit drunter. Dass wir das nicht eingehalten haben. Dass wir einfach das so übernommen haben. Ja, Jesus hat mich geheilt. Da oben, in den Bergen, oder? da im Flachland. Und jetzt bin ich voll dabei und jetzt mache ich mit. Und wir haben nicht geprüft, ob die Zeichen wirklich so sind, haben das nicht eingehalten. Der Mann hier hört auch nicht zu. Wir wissen nicht. Er hat nur einfach, denke ich, gesagt, Jesus hat mich geheilt, ich bin rein, hat er gesagt. Alle haben es gehört hier, die dabei sitzen. Und jetzt hat mir keiner was zu sagen. Da hat keiner mehr ein Recht, irgendwie was an mir zu zweifeln oder zu prüfen. Das steht niemandem zu. Wir wissen nicht, ob er bei den Priestern gewesen ist. Das steht nicht hier. Wir wissen nicht, ob er diesen Auftrag erfüllt hat, den Priestern Zeugnis zu geben über die Größe und die Macht Jesu. Wissen wir auch nicht. Wir sehen nur, dass Schaden entstanden ist, weil er Dinge ausposaunt hat, die noch nicht an der Zeit waren. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, vor kurzem gab es mal eine Zeitungsartikel. Eine Frau in den USA hat einen riesen Lottogewinn gemacht. Und da stand drin, der zweite oder dritte Satz war gleich, der Rat jeder Lottogesellschaft ist, wenn einer Geld gewinnt, sage niemand was davon. Tu so, wenn gar nichts gewesen ist. Mach alles so weiter wie bisher. Diese Frau war mit Foto in der Zeitung und da stand das Haus drunter, sie wird sich nicht retten können vor den ganzen Bittstellern, die vor ihrer Türe stehen und von diesen Millionen was abhaben wollen. Zum unpassenden Zeitpunkt Dinge gesagt, die nicht dran waren. Und so geht es diesem Mann auch, so macht er es also auch. In den Versen vor unserem Bericht, wer die Bibel vielleicht noch aufgeschlagen hat, kann den 38. Vers mal nochmal lesen. Da sagt Jesus, als sie von dem Berg runtergehen, kommt, lasst uns nun auch in die benachbarten Marktflecken gehen, also die benachbarten Dörfer und die Gegenden, damit auch ich dort predige, denn dazu bin ich ausgegangen, zum Predigen bin ich ausgegangen. So. Und was war das Ergebnis? Vers 45, der ging weg, die Sache eifrig zu verkünden und auszubreiten, so dass Jesus nicht mehr öffentlich in die Stadt gehen konnte. Aus, vorbei, es ging nicht mehr. Jesus wollte nicht und will auch heute nicht der Wunderheiler sein. Das ist nicht sein Anliegen. Er ist derjenige, der nicht die Tat, sondern das Wort, die gute Nachricht, das Evangelium in das Zentrum seiner Verkündigung stellt, das Zentrum seiner Botschaft stellt. Und das ist auch die Botschaft, die wir hören müssen, die Paulus an die Korinther geschrieben hat, denn er schreibt, wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Er sagt nicht, wir bitten an Christi statt, lasst euch heilen, lasst euch gesund machen. Nein, lasst euch versöhnen mit Gott. Und das ist das Entscheidende. Der Mann war rein. Das war sein Wunsch, mache mich rein. Und er hat dann vielleicht mit seinen Verletzungen, die er noch hatte, mit seinen Wunden, die er hatte, mit seinen Narben, leben müssen. Das ging vielleicht nicht weg. Davon ist keine Rede. Aber er war rein vor Gott. Er konnte wieder in die Gemeinschaft gehen. Und das wollen wir uns merken. Die Begegnung mit Jesus ist eine Überlebenschance. Du kannst mich reinigen. Du kannst mich reinigen. Wir wissen, ich möchte das nur nennen und anreißen, dass wir oft mit diesem Bild des Aussatzes Schuld und Sünde vergleichen, die uns betrifft, wo wir uns auch nicht ausschließen können, wie bei dem Aussatz, es gehört auch zu unserem Leben, dass wir in Schuld geraten und Schuld uns trifft, wir uns schuldig machen. Aber ich darf kommen, Herr, bitte reinige mich. In dem ersten Johannesbrief, den werden wir ja in den nächsten Tagen betrachten in der Bibelstunde, da steht dieser schöne Vers drin. Wenn wir unsere Schuld bekennen, dann vergibt er uns. Er vergibt uns und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und das wollen wir festhalten und daran wollen wir uns erinnern, wenn wir da unter dieser Not leiden, dass wir unrein sind. Er reinigt uns von jeglicher Ungerechtigkeit. Amen.